Change ist immer irgendwie ungemütlich, ja, sich neu einstellen. Und das ist, glaube ich, der Stress, der in der aktuellen Arbeitswelt halt herrscht, dass sich in immer höhere Geschwindigkeit sich die Dinge verändern und ich diese Dauer-Changeability eher herstellen muss. Ich habe das aber auch tatsächlich angenommen und mich nie selber so wichtig genommen. Also ich hatte schon einen starken Wertekompass und eine starke Intuition, was ist richtig, was falsch, was ist ein guter nächster Schritt. Aber ich war jetzt nie so, dass ich sage, hoppla, hier bin ich. Du lässt so viel liegen, was rechts und links an Möglichkeiten liegt, wenn man sich drauf versteift. Und da bin ich wirklich felsenfest überzeugt, dieses Folgen der Intuition und dieses, bei mir war es immer, do what you love. Und dann kommt der Rest von selber.
Willkommen bei Leaders Unplugged, the stories behind. Ich bin Hannah und in diesem Podcast spreche ich mit spannenden Führungspersönlichkeiten über ihren Weg. Dabei geht es nicht um den Titel, es geht vielmehr um die Geschichten, die hinter einer Karriere stecken. Wir reden über mutige Entscheidungen, den Umgang mit Herausforderungen und die Top-Learnings, die am Ende den Unterschied machen.
Willkommen zurück bei Leaders Unplugged, the stories behind. Mir gegenüber sitzt Verena Ammann, Chief People Officer bei Acompio, ein IT-Dienstleister für digitale Transformation. Und zuvor war Verena im Vorstand der MVV AG in Mannheim tätig und hat auch dort die Themen Transformation, Digitalisierung und Kultur verantwortet. Also eine durchaus spannende Kombination an Themen, auf die wir auch ganz bestimmt noch zu sprechen kommen. Bevor wir aber tiefer einsteigen, liebe Verena, wie schön, dass du da bist. Ich würde dich bitten, dass du dich trotzdem ergänzend auch einmal selbst in einigen Sätzen vorstellst.
Ja, vielen Dank, Hannah. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich bin die Verena, bin 44 Jahre alt und bin gebürtige Ravensbürgerin mit einem tatsächlich nicht geplanten Werdegang. Du hast ja schon gesagt, ne, heute bin ich Chief People Officer, davor war ich Vorständin für unter anderem Personal bei der MVV Energie AG, aber geplant war davon ehrlicherweise gar nichts. Ich habe hier in einer relativ kleinen Stadt Abitur gemacht und hatte dann so die große Vision, dass ich irgendwann mal spannende Kampagnen für große Foodmarken oder Waschmittel oder so mache und habe deshalb BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert, um dann 2005 zum Einstieg festzustellen, erstens, die großen Marken, die warten nicht unbedingt auf Absolventen. Der Arbeitsmarkt war da vielleicht vergleichbar mit jetzt, nicht sonderlich toll für Juniors. Bin dann so bei einem Personaldienstleister oder IT-Dienstleister für Bodyleasing, also Freelancer, gelandet, um dort Marketing zu machen. Um dann als zweites festzustellen, das ist ziemlich langweilig. Zum einen in einem kleinen Unternehmen, zum anderen inhaltlich. Und habe mich dann schon damals relativ schnell in Richtung Vertrieb bewegt, weil mich das interessiert hat. Hey, Bodyleasing, wie funktioniert das? Menschen ansprechen, Kandidaten begeistern und ein Match herstellen zu Unternehmen. Und bin dann dort im Vertrieb gelandet und habe mich da dann auch weiterentwickelt zu einer Art, ja, doch schon Recruiterin. Und das sollte der Beginn dann meiner eigentlichen Karriere im HR-Bereich sein.
Das heißt, das ist auch so der Ursprung, warum du selbst von dir sagst, also wenn man nämlich das anschaut, man schaut deinen Lebenslauf an, man sieht die Position, man sieht, boah, da war richtig früh auch Verantwortung da war richtig früh Erfolg auch ersichtlich und du sagst aber, okay, es war eigentlich ein wiederholter Quereinstieg. Heißt, du würdest sagen, als junge Frau hattest du eine Idee und hast aber dann auch schnell gemerkt, worauf du hören musst, also wenn du wo falsch bist. Das heißt, du hattest also quasi eine Idee, ich glaube, das ist mein Ding und hast gemerkt, das ist nicht mein Ding. Aber wie hast du dann herausgefunden, wo ist eher mein Ding? Also weil du deiner Freude folgst oder weil dir Außenstehende gesagt haben, hey, das ist doch eigentlich, was du kannst. Wie würdest du sagen, hast du deine Zone of Genius eigentlich gefunden?
Das ist eine Mischung aus dem, was du gesagt hast. Das eine ist, ich habe für etwas Freude entwickelt und hatte Werkstolz darin so und habe gesehen auch, ich bin erfolgreich. Auf der anderen Seite, wenn ich auch das Feedback bekommen habe, so, hey, du hast da ein Talent, hey, das solltest du öfter machen oder ne, das hat jetzt super gut funktioniert oder ganz zu Beginn, wenn es um das Thema Kandidatenmatch ging, ah, sie haben eine Nase oder du hast eine Nase für gute Kandidaten. Und ich war halt so, oh, okay,
hab ich das?
Habe ich das, ja, genau. Und bin dann aber dem auch intuitiv gefolgt. Und sobald ich ein gewisses Confidence-Level hatte, nicht mal so sehr in dem, das ist es, sondern eher im, das ist es nicht, das muss ich loslassen, dann habe ich es auch immer in aller Konsequenz gemacht.
Okay, und wenn wir jetzt, dann nimm uns noch mal so ein bisschen mit in die Reihenfolge deines Weges, dieses, okay, ich bin dann so im Recruiting gelandet. Wo warst du da dann und wie hat sich aufgebaut, dass du dann auch Führungsverantwortung kriegst und recht schnell, recht jung auch ein Team unter dir hattest?
Also das war durchaus eine Mischung aus Leistung, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und eben Netzwerk, denn ich hatte dann bei diesem IT-Dienstleister schon zum Schrecken auch meiner Eltern. Ne, man kommt ja mit diesen Glaubenssätzen im Berufsleben, der erste Job ist entscheidend und du musst da erstmal dann 2-3 Jahre bleiben und musst dir deine Spuren verdienen und auch nachweisen, dass du dich wo halten kannst, in Anführungszeichen. Und ich war in diesem Unternehmen kulturell nicht glücklich und ich war mit dem Job nicht glücklich. Aber was ich rausgefunden hatte innerhalb der ersten 13 Monate war, ich kann offensichtlich rekruten und habe dann von heute auf morgen entschieden, ich kündige und gehe in die Freiberuflichkeit. Natürlich nicht unvorbereitet, weil ich wusste ja, ich habe Kunden im Netzwerk, für die ich Recruiting-Dienstleistungen gemacht habe. Und da war auch eines dabei, das mir zugesichert hat, es beauftragt mich, wenn ich als Freelancer starte, als eigenständige, selbstständige Recruiterin. Und dann habe ich aber auch in aller Konsequenz diese sicher geglaubte Festanstellung oder diese Sicherheit der Festanstellung verlassen, bin die Freiberuflichkeit zum Schrecken meiner Eltern, eben wegen dieser Glaubenssätze, und habe mir dann dort einen Namen gemacht. Und dann war es aber auch eine Netzwerkfrage. IT-Personal war damals gefragt, Karlsruhe war die Stadt, da war die Web.de, da war die 1&1, da waren viele IT-Unternehmen, das hat sich dann auch sehr schnell rumgesprochen, dass da jemand ist, der IT-Personal rekruten kann. Und so kommt dann eins zum anderen. Eine Leistung, die du erbringst, die du gut machst, findet Leute, die darüber sprechen, findet Position oder andere Kunden. Kennst du ja vielleicht auch, ja, die sagen, wow, das taugt mir und das möchte ich auch haben. Und so kam dann so die Grundlage meiner heutigen Karriere bei 1&1 zustande, weil die 1&1 beziehungsweise im Bereichsleiter von dort mich engagiert hat als freiberufliche Recruiterin, weil in seinen Augen damals die Personalabteilung nicht so performant war und ich dort innerhalb kurzer Zeit einfach viel Erfolg generiert habe. Und das kam dann zu einem Punkt, dass, so würde ich es heute auch machen, die Personalleiterin so nach einem Jahr kam und gesagt hat, pass mal auf, wir können du kommst Personal bei 1&1 machen wir nur an einer Stelle in der Personalabteilung. Du kannst zu uns wechseln und als Recruiterin das Thema aufbauen, dann können wir auch über weitere Themen sprechen oder aber die Freelance-Tätigkeit endet und dann ist auch Schluss hier.
Weil du so gut darin warst, dass sie das als Konkurrenz wahrgenommen hat oder du wurdest ja genau dafür engagiert, also du hast ja nichts gemacht, was man nicht wollte, dass du machst, aber du warst einfach so gut darin, oder?
Ich war außerhalb vom Personalbereich und tatsächlich, genau, würde ich heute auch sagen, würde ich nicht tolerieren, dass irgendwo in einem Fachbereich, im technischen Bereich jemand seine eigene Personalabteilung oder seinen eigenen Recruiter aufbaut, weil es ja schon neben dem klassischen Recruiting und das sollte ich im Verlauf der Zeit lernen, ganz viele auch arbeitsrechtliche Themen gibt, an die du im Recruiting denken musst und die du lernen musst, die ich bis dato ja nur so am Rande irgendwie gekannt habe. Und ich bin dann dort in die Anstellung gegangen und dann kam halt auch wieder zusammen ein Erfolg, ein gutes Netzwerk, das ich bei den Führungskräften schon hatte, die ein Zutrauen in meine Person und die Leistung, die ich hatte, hatten, zu einem schnell wachsenden Unternehmen, das super erfolgreich war, nämlich die 1&1 zu dem Zeitpunkt. Und dann bin ich über diese Funktion, über den Personalbedarf, hat natürlich die Funktion an Bedeutung gewonnen, aber bin ich auch im Unternehmen immer bekannter geworden, bin auch irgendwo eine Bank geworden, die man gebraucht hat. Und dann kommt ein wachsendes Unternehmen zu Personaltausch, zu Funktionen, die frei werden und eine Gelegenheit zur anderen. Und zu diesem Zeitpunkt, jetzt sind wir wieder beim Thema Quereinstieg, hatte ich ja weder Arbeitsrecht studiert noch irgendwie klassisches Personal, kam dann erstmal die Personalentwicklungsleitung dazu, wo ich mich jetzt formal nicht auskannte, als auch dann später das Thema Business Partner, dann noch globaler Head of Business Partner, alles Dinge, für die ich formal nicht qualifiziert habe und natürlich habe ich mich mit entsprechenden Seminaren und Fortbildungen formal dann irgendwie zurechtgeschnitten, aber an die Funktion gekommen bin ich, weil es ein großes Zutrauen und ein Glauben an meine Fähigkeiten gab und weil ich natürlich auch Erfolg hatte. Mhm. Und weil ich die Mitarbeitenden im Personalbereich trotzdem hinter mich gebracht habe. Natürlich gab es, da erinnere ich mich bis heute, eine Kollegin, die gefragt hat, was das über den Personalbereich aussagt oder über die Personalentwicklung, wenn jemand die Chefin von so einem Bereich wird, die keine formale Qualifikation dafür wird. Ne? Da, also da schaust du schnell sparsam, so mit Mitte, Ende 20. War meine erste größere Führungsfunktion in Bereichsleitung. Und halt verstehe ich, woher die kam.
Ja.
Aber mir war auch klar, ich kann die gewinnen, ich werde die gewinnen und wir werden das gemeinsam besser machen. Und so war es dann auch.
Für alle, die gerade zuhören und sich möglicherweise fragen, wer ist eigentlich diese Hanna und was macht sie, wenn sie nicht gerade mit Menschen einen Podcast aufnimmt? Ich brenne für Storytelling und nahbare, authentische Kommunikation. Als LinkedIn-Expertin unterstütze ich einzelne Führungskräfte, aber auch ganze Unternehmen bei ihrem Weg in die Sichtbarkeit. Mit Workshops und Vorträgen, aber auch in der tatsächlichen Umsetzung von der Positionierung, der Content-Strategie über die Profilüberarbeitung bis hin zum Ghostwriting von Beiträgen. Weil ich bin davon überzeugt, in unserer digitalen Welt bleibt uns am Ende genau das im Kopf, was etwas in uns auslöst. So gewinnt man nicht nur Sichtbarkeit, Reichweite und auch neue Mitarbeitende, sondern so begeistert man nachhaltig Menschen und schafft eine echte Verbindung. Etwas, wovon wir in unserer Arbeitswelt definitiv wieder so viel mehr brauchen. Falls das also spannend für dich ist, freue ich mich sehr, von dir zu lesen.
Das klingt so ein bisschen auch so unbedarft. Du bist da halt einfach rangegangen mit allem, was du hattest, aber irgendwie war vielleicht zu diesem Zeitpunkt in diesen jungen Jahren ja auch das, was du zu verlieren hattest, noch sehr gering, weil du warst ja einfach so, okay, let's go, ich will die Arbeitswelt erobern, hier bin ich. Und ich mache jetzt einfach mal und schaue auch ein bisschen, wo es mich hinführt. Ich finde aber auch, dass man hört, dass es irgendwie auch schon eine Relevanz hat, vielleicht auch aus heutiger Perspektive, wer einen begleitet und wer so Wegweiser sind und sich eine gewisse interne Sichtbarkeit aufzubauen. Also es ist auch was du aus heutiger Perspektive sagst, es ist einfach sehr karriereentscheidend, sowohl auf sich aufmerksam zu machen, sagen, hallo, hier bin ich und das halt vor allem auch bei den richtigen Leuten, die dann sagen, boah, da ist jemand mit Potenzial, wir pushen das Ganze.
Also tatsächlich war es ein Segen, dass ich sehr früh in meiner Karriere Kontakt zum Top-Management hatte oder zu höheren Funktionen, weil ich habe die ganz scharf beobachtet. Ich habe unterschiedliche Führungsstile beobachtet, ich habe unterschiedliche Managementstile beobachten können und habe mir so auch daraus so mein Style zusammengepuzzelt. Natürlich hat man eine eigene Intuition, aber gerade in dem Alter hat man jetzt noch nicht logischerweise 10 Jahre Führungserfahrung und auch ich war nie sehr seminargläubig, dass ich irgendwie ein Seminar brauche, um zu führen, sondern mir ging es hauptsächlich auch darum, Menschen anzuleiten, Menschen zu entwickeln, weiterzubringen, aber schon kombiniert mit, was machen die da oben denn in Anführungszeichen, dass die Funktion haben und habe mir da abgeschaut oder versucht abzuschauen, was mir taugt, was auch zu mir passt und was auch gar nicht zu mir passt. Und das war natürlich auch begleitet, würde ich sagen, von 1, 2 Schlüsselfiguren, die mich auch implizit oder explizit an die Hand genommen haben und mich so ein Stück weit gecoacht haben, dadurch, dass sie mir Feedback gegeben haben zu Meetings, nach Meetings und zu dem, wie ich meine Arbeit mache oder wie ich sie vielleicht nach vorne planen sollte, weiterzukommen. Und ich habe das aber auch tatsächlich angenommen und mich nie selber so wichtig genommen. Also ich hatte schon einen starken Wertekompass, eine starke Intuition, was ist richtig, was falsch, was ist ein guter nächster Schritt. Aber ich war jetzt nie so, dass ich sage, hoppla, hier bin ich und legt mir die Welt zu Füßen, sondern ich habe schon immer mit sehr viel Demut, auch bedingt durch diesen Quereinstieg, drauf geschaut, was kann ich, was muss ich noch lernen, was kann ich von anderen lernen und wie gehe ich mit der jeweiligen Situation um.
Und wenn man sich das jetzt so anschaut, und du hast schnell auch diese Führungsverantwortung gekriegt, auch weil andere dir das zugetraut haben, da gab es ja wahrscheinlich trotzdem die Momente, wo du dir dachtest, ich habe gar keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll, aber ich mache einfach. Aber wie wächst man dann auch, du hast andere beobachtet, du hast dadurch auch deinen Führungsstil irgendwie entwickelt, wie wächst man da rein, Menschen zu führen und das auch so zu führen, wie man sich selber wünscht, geführt zu werden, allein durch Beobachtung oder durch Feedback oder auch durch das, was dir dein Team dann irgendwie gespiegelt hat? Oder wie bist du vor allem in dieses, ich führe Menschen und ich trage Verantwortung für andere Menschen reingewachsen?
Also zunächst mal zu dem Thema, ich habe auch Funktionen übernommen, für die ich nicht so formal nicht qualifiziert war. Ich habe da schon überlegt, vor allem mit Blick auf die Verantwortung für die Themen im Unternehmen. Mir war der Unternehmenserfolg immer wichtiger als meiner. Das heißt, meine Hauptfrage war immer, kann ich die Verantwortung tragen mit dem, was ich mitbringe? Mhm. Und in Ergänzung, was muss ich lernen oder dazu machen oder extra leisten oder extra an Disziplin bringen, um der Aufgabe gerecht zu werden? Und wenn ich mir da aber sicher war, das kriege ich innerhalb kürzester Zeit hin, dann habe ich zugesagt. Aber tatsächlich habe ich nie sonderlich lange überlegt, weil ich immer schnell für mich ein Raster hatte, da hinzukommen. Das Thema Führung war zu Beginn hauptsächlich intuitiv. Ich bin immer über die Sache und über die Begeisterung fürs Thema gekommen. Und daraus wurde im Verlauf der Zeit eine Entwicklung, wo ich sage, ich habe Spaß, Menschen zu entwickeln und denen ein Stück weit auf der einen Seite eine Perspektive für ihren Wertbeitrag am Gesamterfolg zu geben, auf der anderen Seite sie aber auch ein Stück weit an die richtige Stelle zu bringen. Weil nicht immer ist das, wo jemand glaubt, richtig zu sein, das, wo er am wirksamsten ist. Mhm. Und so wird da auf Dauer so ein gegenseitiges Unglück von Führungskräften und Unternehmen zu dem draus. Und das dann gemeinsam rauszuarbeiten, das hat mir Spaß gemacht. Was mich als Führungskraft definiert hat, war hauptsächlich dieses, wie ich möchte, dass man mit mir umgeht oder wie ich mich in einer Situation fühle, in Kombination mit, was kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus einer Unternehmenssicht auch oder was muss ich verlangen und wo muss jemand hinkommen? Das ist der Mix und natürlich auch so ein Stück weit der Sandwich, den auch viele Führungskräfte empfinden, den ich da versucht habe herzustellen. Weil am Ende eines Tages, neben dem ganzen Sozialen und dem Menschen, den du siehst, hat jede Funktion in einem Unternehmen aus meiner Sicht natürlich einen klaren Wertbeitrag und der muss auch kommen. Also da eine Transparenz und eine Klarheit, auch was Erwartungshaltung anbelangt, im Umkehrschluss auch mit dem Angebot zu unterstützen, dahin zu kommen bis zu einem gewissen Punkt. Das war so der Korridor entlang dessen, ich so meine Führungsidentität dann entwickelt habe.
Was würdest du sagen, was heute dadurch auch deine Führung prägt? Also was macht heute für dich gute Führung aus und woran hältst du dich da am meisten fest oder orientierst dich da am meisten?
Also an Authentizität einerseits und Transparenz andererseits. Ich bin immer klar im Feedback, im Guten wie im Schlechten und man muss das bei mir nicht zwischen den Zeilen suchen. Einerseits sowohl was Erwartungshaltung anbelangt, aber auch was Unterstützungsangebote anbelangt und ich trage, und das war auch ein Feedback, das mir durch alle Unternehmen durchgegeben wurde, ich trage nie so eine Funktionsaura um mich, sondern also ich bin immer der gleiche Mensch, man begegnet immer dem gleichen Menschen, ja, egal an welchem Tag und egal in welcher Funktion. Und das schafft eine große Zuverlässigkeit und schafft auch eine Vertrauensbasis, dass sich gegenseitig aufeinander verlassen könnt.
Wie viel Transparenz, das finde ich spannend, weil wie viel Transparenz kann man sich in deiner Rolle jetzt, aber auch in deiner Rolle davor als Vorständin denn erlauben, weil es ist doch sicher ein Balanceakt zwischen ich muss jetzt ja auch der Pilot sein und das Flugzeug steuern. Und dann vielleicht auch gerade nicht sagen, wir fliegen jetzt gerade durch, also ich habe gerade Angst, weil wir fliegen durch Turbulenzen, weil dann haben alle anderen auch Angst, sondern wir fliegen jetzt durch Turbulenzen, aber ich mache das. Also so diese wie schafft man das richtige Level an Transparenz, um die anderen trotzdem zu bestärken und zu führen, sich selber aber nicht zu verstellen und auch mal zuzugeben, ich bin auch nur ein Mensch, natürlich machen mir Dinge Sorgen oder Angst. Was aber wiederum dazu führen kann, dass diese Angst sich auf dein Team überträgt, weil die suchen in dir die Sicherheit.
Also ich glaube, Angst ist nie ein gutes Führungsinstrument, weder in der Krise noch im Thema, ich möchte, dass jemand macht, was ich sage. Aber auch hier das Thema Perspektivwechsel. Also wenn jemand von mir erwartet, dass ich Verantwortung für meine Funktion übernehme, brauche ich die Informationen, die dafür relevant sind. Die Frage ist, in welchem Detailgrad. Sage ich, und die Situation gab es Gott sei Dank noch nicht, wir sind so 4 Wochen von der Insolvenz weg. Oder sage ich, wir sind in einer ganz kritischen Situation und jeder da kann jetzt aber einen Beitrag leisten, indem er sich jeden Euro überlegt, den wir sparen, indem er überlegt, wo können wir noch zusätzliches Geschäft machen etc. Weil also jede Führungskraft weiß ja, dass die Organisation ein irres Gespür hat für Situationen. Und die Gerüchte, wie es einem Unternehmen geht oder wie es einer Person gerade geht, auch einem Vorstand oder einem Geschäftsführer, das geht ja lange durch die Organisation, bevor wir glauben, es wird wahrgenommen, weil jede Führungsfunktion und jede Person auch ganz genau beobachtet wird. Es werden Meetingfrequenzen beobachtet und das alles führte dazu, dass Gerüchte im Raum sind. Und ich muss mich irgendwann entscheiden, überlasse ich die Energie der Organisation Gerüchten oder schaffe ich einen Rahmen, in dem jeder weiß, ist gerade schwierig. Wir haben eine Idee, wie wir da rauskommen. Dazu kann jeder einen Beitrag leisten. Und es ist erstens, zweitens, drittens, viertens. Und wenn es ein relevantes Update gibt, seid ihr die Ersten, die davon erfahren. Oder tue ich so, als wäre nichts und laufe damit sowohl Gefahr, dass die Gerüchte das Kommando übernehmen, aber gleichzeitig auch, ich verschenke all das Potenzial von den Mitarbeitenden, die ja mithelfen könnten, die Situation zu verändern. So. Und damit muss ich natürlich, und das ist vielleicht wie in der Erziehung von Kindern, muss ich damit leben, dass ich ein Stück weit Angst hinterlasse, Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, Angst, dass man den Gürtel enger schnallen muss, Angst, dass die Gehaltsrunde ausfallen wird. Aber mit der Angst, glaube ich, kann man Arbeitnehmer, das sind erwachsene Leute und Arbeitnehmerinnen, mit denen kommen die schon klar. Mhm. Es mag keiner, aber klar kommen tun sie damit, besser als mit Unsicherheit.
Total spannend, weil das vielleicht auch in die Richtung geht, und darüber habe ich mit jemand anders im Podcast auch gesprochen, das Thema, dass dann dadurch Mitarbeitende zu Unternehmern im Unternehmen werden und man die vielleicht dahin auch befähigen und erziehen muss, dass sie nicht wie Schäfchen dem Hüter hinterherlaufen, sondern halt dann auch sagen, okay, ich kriege diese ehrliche Transparenz und ich mache jetzt was draus, indem ich mein Wirkungsfeld erkenne und nutze und nicht zitternd hier sitze und warte, dass jemand uns jetzt hier raus manövriert, weil ich bin ja nur hier angestellt. Also dieses Mindset dann vielleicht auch zu verändern.
Ja. Und ich glaube gleichzeitig, es gibt, je nachdem, was es von Unternehmen und von der Kultur ist und was es von der Historie hat und wie lange Betriebszugehörigkeit, es gibt immer Menschen, die sagen, ich mag das aber nicht. Ich will hier gerne jeden Tag kommen und meine Arbeit in Anführungszeichen machen und will die Verantwortung und die Arbeit dann aber auch um 17 Uhr hier lassen und nicht weiter drüber nachdenken. So. Mhm. Und ich muss wissen, dass in diesem Ökosystem habe ich wie im normalen Leben, wie in der Familie, wie im Freundeskreis alle Arten. Die Frage ist, wen muss ich mobilisieren, um in welcher Situation was zu erreichen, damit die Grundgesamtheit trotzdem nach vorne geht. Es können nicht alle Führungskräfte werden, es ist nicht jeder geeignet und das wäre auch furchtbar. Es sind auch nicht alles Change Agents, aber ich muss wissen, wer zu welcher Gruppe gehört, dann kann ich unterschiedlich damit arbeiten.
Mhm. Da bist du ja auch, wenn ich so, da bist du ja auch in einem gewissen Rahmen schon so als Kultur- und Change-Manager selber eingesetzt worden, ganz bewusst. Dieser Rolle hast du dich damals auch ganz bewusst gestellt, als du den Vorstandsposten bei der MVV ja angenommen hast, um dort auch Kultur mit zu prägen, war ja ein großer Teil deiner Arbeit. Und da ist aber das, finde ich, das doppelt Spannende, dass du diesen Posten angetreten hast und zu diesem Zeitpunkt hochschwanger warst, was sicherlich auch nicht der Norm entspricht, wie jetzt die meisten hier in Vorstandspositionen antreten. Und du hast auch vorher davon gesprochen, dass sowieso immer gesprochen und beobachtet wird. Vielleicht kannst du mich da nochmal mitnehmen. Wie war das für dich? Es war für dich eine komplett neue Situation, weil auch für dich das erste Mal quasi Schwangerschaft und Mama werden und das erste Mal so eine Vorstandsposition anzutreten und diese Verantwortung, und jetzt soll ich ja auch noch Veränderungen reinbringen, aber ich bin im Moment mit meinem, wie ich bin, auch das Sinnbild von Veränderungen, weil das ist sehr ungewöhnlich, die Art und Weise, wie ich das jetzt angehe. Wie war das für dich, mit was für Gedanken und Sorgen war das verbunden und wie am Ende hast du da auch in der MVV diese gewisse Bewegung in der Kultur vielleicht verursacht?
Also zunächst mal muss man sagen, dass es weder mein Plan war, noch der vom Aufsichtsrat. Die haben sich das zum Zeitpunkt, wo sie mich geheiert haben und ich unterschrieben habe, hatten wir uns das so nicht vorgestellt, dass ich hochschwanger antrete, aber so spielt halt das Leben. Und glücklicherweise und dankbarerweise ist der Aufsichtsrat damals demselben Impuls gefolgt, genauso wie meine Vorstandskollegen, wie ich, nämlich der großen Überschrift, wenn ich das schaffen will, dann schaffen wir das auch. Und für mich wiederum war relativ schnell klar, dass ich das unbedingt schaffen will, weil ich empfand es als Riesenglück, diesen Karriereschritt machen zu dürfen und in diese Verantwortung einzutreten einerseits. Andererseits, das erste Mal Mama zu werden, fand ich auch ein Riesenglück. Und dann dachte ich, boah, wenn das Glück so doll zweimal an deine Tür klopft, dann mach sie schnell auf, ja, und frag dich hinterher, wie du's hinkriegst. Mir war klar, ich will das schaffen. Und ab dem Moment ist man eigentlich auch in der Lage, Berge zu versetzen. Und Gott sei Dank weiß man ja auch als wenn man das erste Mal Mama wird, nicht alles, was auf einen zukommt, sonst hätte man viel, viel mehr Sorgen oder würde viel, viel mehr Unwägbarkeiten sehen. Aber wenn man sagt, hey, ich will das, dann schafft man das. Und erstaunlicherweise, es sortiert sich ja auch ab dem Moment, wo man entscheidet, ich möchte das so, sortiert sich auch ganz viel. Und wie gesagt, ich möchte nicht unter den Tisch fallen lassen und muss ganz explizit betonen, dass meine Kollegen natürlich in der Zeit mir auch eine große Stütze waren, weil die mir nicht das Gefühl gegeben haben, ich starte mit einem Malus, sondern von Tag 1 an unterstützend unterwegs waren, ebenso wie der Aufsichtsrat. Und das macht natürlich einen großen Unterschied. Kommt man in ein Umfeld, das in Anführungszeichen eine Quotenfrau heiert, um eine Quotenfrau zu heiern und um ein Stück weit auch zu widerlegen, dass es die überhaupt braucht und dass die was können? Oder kommt man in ein Unternehmen und in ein Umfeld, die sagen, wir meinen das ernst? Und wenn es dann jetzt so ist, dann gehört das eben zu dieser Kultur und zu diesem Change dazu. Und dann wollen wir das auch schaffen. Und bei mir war letzteres der Fall.
Und das führt wahrscheinlich auch dazu, dass du ja heute sagst, so, das ist mit ein Herzensthema, Thema Vereinbarkeit, Thema Diversity, wie das Unternehmen nutzen können. Und du sagst auch, das ist aus deiner Perspektive ein enormer Performance-Hebel, eigentlich eine Wachstumschance. Inwiefern, was sind deine Gedanken dazu oder was ist vielleicht auch so deine Herangehensweise, wie du das dir wünschst jetzt bei Acompio, aber wie du es auch jedem Unternehmen empfiehlst, diese Perspektive darauf zu verändern?
Also ich bin natürlich gestartet mit einem schlechten Gewissen und mit einem unglaublichen Druck, den ich gespürt habe, weil mir natürlich klar war, dass das Gros der Belegschaft mich sehr genau beobachtet, wie lange ist sie da, packt die das, kommt die nach der Geburt überhaupt wieder und wie lange in Anführungszeichen überlebt die. Nicht, weil die besonders boshaft sind, sondern weil es einfach menschlich ist. Ich war die erste Frau im Vorstand, ich war die jüngste, die es da jemals gab und ich war hochschwanger. Das waren durchaus naheliegende Gedanken. Mir wurde auch später gesagt, dass es durchaus so war. Das heißt, ich spüre bis heute die Last und den Druck dieser Verantwortung, diesen beiden Rollen gerecht zu werden. Einerseits. Andererseits bin ich ja nach 6 Wochen wiedergekommen in Präsenz. 5 Tage und habe einen Säugling zurückgelassen in aller besten Händen, aber natürlich auch hier mit dem schlechten Gewissen. Und wenn ich jetzt heute über Vereinbarkeit spreche und was müssen Unternehmen für ein Klima schaffen, dann sind diese beiden Gefühle, die mir den Gestaltungsrahmen eröffnen, was für ein Umfeld und was für einen Kontext braucht man eigentlich, fernab von Buzzwords und Diversity-Schulungen und Überschriften und flexiblen Arbeitszeitmodellen. Das sind natürlich auch die Modelle. Das ist aber vor allem ein Umfeld, das auch nicht hinter verschlossenen Türen die Augen rollt, wenn man weg muss, weil der Kindergarten anruft und sagt, hey, das ist kein Ding, geh und melde dich, wenn du wieder arbeiten kannst oder log dich später wieder an und es ist vollkommen in Ordnung. Also dieses tatsächliche Leben von diesen Situationen und dem Umgang damit in der Führung, aber auch im Kollegenkreis, das macht den Unterschied, ob Diversity eine Überschrift oder ein Tick in the Box auf der Homepage ist oder ob es kulturell verankert ist. Und natürlich ist das ein riesen Business Case, nicht nur für Eltern, sondern auch für Pflegende und für alle, eigentlich für alle Themen rund um Diversity, denn wir leben ja jetzt nicht in einer Zeit, in der die Fachkräfte vom Himmel fallen. Wir leben nicht in einer Zeit, in der ich sagen kann, wow, Transformation, das machen wir mal irgendwie ein anderes Mal und da reicht es, wenn wir ein Drittel an Bord haben, sondern wir sind in einer Dauerveränderung, die mit hoher Geschwindigkeit passiert, in einer Situation, wo die Fachkräfte nicht vom Himmel fallen, aber ein entscheidender Anteil an exzellent ausgebildeten Eltern, überwiegend noch Frauen, in die Elternzeit verschwinden, weil sie das Gefühl haben, sie können all dem nicht gerecht werden und weil es an vielen Stellen auch kulturell im Unternehmen tatsächlich so ist, weil es Augenrollen gibt, die dann auch nicht mehr wiederkommen, weil sie wissen, okay, karrieremäßig fange ich jetzt wieder vor einem Jahr an, wo ich nämlich in Mutterschutz gegangen bin und da gar keine Lust mehr drauf haben. Ich weiß nicht, welches Unternehmen glaubt, sich das leisten zu können. Kann sich keines leisten, weil eine gut eingearbeitete Mutter, von der ich schaue, dass die am Ball bleibt und eher den Weg bereitet, dass die möglichst schnell wieder zurückkommen kann in den Beruf. Das ist ein irres Asset. Ich habe kaum eine Lücke. Ich muss keinen Freelancer holen. Ich muss keine Doppelbesetzung machen. Ich muss keine 2 Jahre Elternzeitvertretung machen, die ich dann wieder ziehen lassen muss und so weiter und so weiter.
Und wie Praxis, was sind für dich so go-to praxisnahe Strategien, die du da empfehlen kannst? Oder also einerseits ist es das Ganze, wie Menschen das empfinden, das Mindset. Und das ist natürlich was, was man vorleben kann, wo du jetzt quasi das beste Beispiel dafür warst, weil Menschen gesehen haben, es funktioniert. Aber was sind vielleicht auch ergänzende Maßnahmen, die Unternehmen nutzen können, um diesen Rucksack, den die Leute haben und den die tragen, leichter zu machen, sodass die überhaupt performant wirken können, ohne sich den ganzen Tag Gedanken zu machen, wie sie denn diesen 5-Kilo-Rucksack auf ihrem Rücken tragen können?
Also ich würde sagen, einer der größten Game-Changer in jedem Unternehmen war die Einführung von sogenannten Familienservices, entweder durch PME-Familienservices, das ist, glaube ich, so die Urmutter dieser Grundidee, dieser Angebote, oder heute HeyCare, in dem es ein gezieltes Angebot außerhalb des Unternehmens gibt, wo aber Mitarbeitende Themen lassen können. Beispielsweise das Finden von einem Kurzzeitpflegeplatz für Angehörige ersten Grades. Beispielsweise das Finden von Notbetreuung, Sommerferiencamps, Umgang mit Trennung, Scheidung, also so ein erste Hilfe auch für familiäre Ausnahmesituationen bereitstellen, damit ich nicht nur sage, du da bist hier herzlich willkommen, wenn du Leistung erbringen kannst und bitte deinen ganzen anderen Privatkram, den Regel irgendwie anders, ist mir auch wurscht, dass es den gibt, sondern ich sage, hey, wir sind hier ein leistungsorientiertes Unternehmen. Damit ich aber die volle Leistung abrufen kann, muss ich wissen, dass es Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen gibt, die unterschiedliche Rucksäcke mit sich tragen. Und wann immer ich in vertretbarem Maß von Kosteneinsatz und Energieeinsatz ein Angebot machen kann, diesen Rucksack leichter zu machen, mache ich das als Unternehmen, weil ich am Ende davon profitiere, weil die Leute mental gesund bleiben und weil sie so ein paar Themen einfach schneller vom Tisch bringen. Und gerade das Thema Pflege, also Unterbringung in Langzeitpflege, Kurzzeitpflege, Finden von einem Pflegeplatz, egal wo, also auch Kinderbetreuung, sei es Leihopa, Leihoma oder eben Kita-Plätze. Wer sich damit schon mal beschäftigt hat oder beschäftigen musste, es ist unfassbar mühsam. Und wenn ich da eine Unterstützung habe, eine Agentur, die sagt, hey, sag mir, was du brauchst, ich mache dir Vorschläge, und du guckst quasi nur noch über die Person oder die Einrichtung, dann ist das eine totale Erleichterung und im Umkehrschluss auch etwas, was in meiner Erfahrung die Loyalität zum Unternehmen erhöht. Weil die Menschen eben spüren, hey, da gibt's ein echtes Interesse und nicht nur ein Tolerieren von einem Privatleben, sondern das ist so im Paket mit drin, dass ich als Person mit meinem Rucksack auch gesehen werde. Und deshalb muss man nicht weniger leistungsorientiert oder leistungsabfordernd sein als Unternehmen, sondern es ist ein einfacher Business Case.
Mhm. Und dieser Business Case, und das ist ja das, was ich bei dir auch sehr bewundernswert finde, dieses ganze Thema, wo du jetzt schon mit so viel Wissen und Euphorie und auch Leidenschaft darüber sprichst, ist halt einer, ja, deiner, eigentlich hast du ja so einen Dreiklang an Themen. Mhm. Das ist nämlich, also Diversity ist ein Teil von Transformation, Digitalisierung und Kultur. Wahrscheinlich ist Diversity starkes Kulturthema, aber irgendwo auch ein Transformationsthema.
Absolut.
So. Also wenn wir jetzt sagen, Transformation, Digitalisierung und Kultur, ist es nicht unbedingt etwas, was ich persönlich häufig lese, dass jemand diese drei Themen verantwortet, weil das irgendwie jedes für sich für mich extrem groß und vielschichtig anfühlt. Es gibt aber ja sicherlich einen Grund, warum du sagst, ich möchte diese drei Felder gemeinsam verantworten, oder wenn ihr mir eine Rolle habt, dann bitte möchte ich gleich die drei haben. Da würden ja vielleicht andere sagen, gib mir eins, aber du willst die drei, weil du auch sagst, die drei gehören für dich zusammen. Wie, in welcher Form gehören die für dich zusammen oder wo siehst du da auch diesen Hebel dahinter?
Also ich glaube, uns allen ist es ganz krass klar seit Corona, was neue Arbeitswelten und Digitalisierung der Arbeitswelt mit Arbeitsbeziehungen und Zusammenarbeitsmodellen macht. Und spätestens seither hoffe ich, dass mehr und mehr Unternehmen diese drei Dinge zusammendenken, weil sie auf ein Ökosystem, das ein Unternehmen zwangsläufig ist, einwirken. Die Art, mit welchen Verträgen, mit welchem Benefitsystem wir arbeiten, ist so der HR-Part. Der andere Part ist der, mit welchen Tools und mit welcher IT arbeiten wir zusammen. Aber natürlich auch, in welcher Kultur arbeite ich zusammen und in welcher Selbstverständlichkeit fordere ich Leistung, messe ich Leistung und mache Leistung aber auch möglich. Und der Digitalisierungspart, der kam ja eigentlich über Corona und ich würde mal sagen Teams und dem, was daraus wurde und der Weiterentwicklung, wie wir sie heute haben und der Booster und die Chance und das Risiko kommt jetzt durch KI, indem ich das ganze Thema, wie verändern sich Rollen und Funktionen, wie verändern sich Wertschöpfungsketten durch KI, welche werden vielleicht komplett durch Automatisierung oder künstliche Intelligenz ersetzt, das kann ich natürlich nicht in einem 10-Jahres-Horizont denken. Ich muss es aber jetzt schon denken, um zu sehen, wie wird die Arbeitswelt von morgen? Welche Themen werden wir perspektivisch ohne Personal machen? Welche werden wir aber zwingend immer mit Personal machen? Wo steckt die Wertschöpfung einzelner Funktionen drin? Und wie kombiniere ich die wiederum mit der Kultur, wie wir die haben? Wie entwickle ich sie weiter? Und in welcher Geschwindigkeit ist eine Transformation notwendig? Und so schließt sich dieser Kreis, sodass ich IT nicht mehr ein einzeln oder singulär als IT-Fachspezifika denken kann, sondern die IT wirkt auf jede Funktion, in jeden Arbeitsplatz, in jeden Workflow und am Ende in jede Leistungserbringung rein.
Und da kommt ja dann aber auch das große Thema, dass, wenn du es jetzt auch ansprichst, KI, diese Unsicherheit und Angst, die auch vorherrscht von, was macht denn KI mit unserer Arbeitswelt? Da sind wir vielleicht auch wieder so aus bei der Mitarbeiterperspektive und wie du auch gerade angedeutet hast, welcher Job wird möglicherweise irgendwann durch KI ersetzt? Und da habe ich in der Vorarbeit von dir gelesen, dass du sagst, Transformation gelingt nur, wenn Menschen verstehen, warum sie passiert und dann Lust haben, Teil davon zu sein. Heißt ja, ergo, man muss die Menschen mitnehmen, denen die Angst nehmen und eigentlich sagen, das ist was voll Geiles, das ist ein Potenzial, da hast du eine Chance. Wie funktioniert das in der Praxis wirklich, diese Unsicherheit bestmöglich zu eliminieren und diesen, das ist ja auch so schnell, diese rasante Entwicklung ist ja auch das, was dann Angst macht, dass man den Anschluss verpasst. Wie schaffst du das, dass die Leute Lust darauf haben und sagen, okay, ich sehe das als Chance für mich als Individuum und in dem Kontext für uns als Unternehmen?
Also das ist eine fortwährende Aufgabe, weil sich das ja auch in der irren Dynamik verändert. Und da helfen unterschiedliche Bilder. Das eine ist, während wir privat KI in jedweder Couleur schon nutzen, wehren wir uns im Berufsleben massiv dagegen und haben da Angst davor. Also ist ja die Frage, wie schaffe ich eine Übersetzung von dieser völlig nativen Nutzung im Privatbereich in den Unternehmensbereich und manchmal auch einfach durch Klarmachen. Ihr wisst schon, dass ihr das da und da schon völlig nativ nutzt, ne? Und irgendwie die Bedenken nicht groß sind, weder zum Thema Datenschutz noch zum Thema Gläsern werden, noch zum Thema, was es nicht alles überflüssig macht. Also auch hier ein Stück weit Transparenz und Klarheit. Auf der anderen Seite aber, das ist ja nicht so, dass die KI von heute auf morgen auf so eine Funktion oder auf eine Abteilung fällt, sondern das fängt ja an, indem man einzelne Tools nutzt und sich damit beschäftigt. Und von da aus wächst es ja häufig weiter. Und dieses Bewusstmachen, ihr nutzt schon KI und wie sehr hast du heute einen Benefit davon und an welchen Stellen macht es dir Angst, um häufig festzustellen, eigentlich Angst macht es mir gar nicht, ich mache jetzt halt in der Zeit andere Sachen. Oder die Erkenntnis, ich kann ganz viele schnöde Sachen, die ich früher machen musste, wie Eintragungen oder manuelle Übernahme in ein anderes System, das fällt einfach weg oder Standard-Chat-Anfragen zur Passwortentsperrung oder zur Bankverbindungsänderung oder zur Zählereingabe, die muss ich heute nicht mehr prüfen, sondern das sind wirklich Tätigkeiten, die ich gar nicht mag. Oh, tatsächlich, cool, dafür habe ich jetzt mehr Zeit für wertschöpfendere Aufgaben. Das auch transparent zu machen, mit den Teams zu erarbeiten, das ist eine klare Führungsaufgabe, bis hin zu das Bildzeichnen, was wäre, wenn wir bestimmte Tätigkeiten gar nicht mehr machen wollen würden. Welche wären das und wodurch könnten wir die ersetzen? Da nehme ich die Leute schon mit auf eine Gedankenreise mit einem erstrebenswerten Zielbild. Das nämlich heißt, ich kann meine Zeit plötzlich anders verwenden. Mhm. Und dann kommt dazu, dass ich glaube, in jedem Unternehmen in Deutschland diese Babyboomer-Kurve ja ganz krass zuschlägt die nächsten 1 bis 5 Jahre. Das heißt, es gibt ja massiv mehr Leute, die reingehen, als ich reinbekomme, selbst wenn ich wollte. Es geht also nicht drum.
Du meinst, es gibt mehr, die rausgehen, als reinkommen. So. Mhm.
Also es entsteht ja auch Luft. Ja. Wenn ich jetzt als Unternehmen den Fehler mache und blind nachbesetzen wollen würde, dann natürlich, dann schaffe ich irgendwann einen Überhang an Personal. Aber im Moment geht es ja eher darum zu sagen, oh, wie stopfe ich die Löcher durch die Leute, die gehen. Und das ist ja eine irre Chance auch der Weiterentwicklung. Nehmen wir mal an, ich gucke mich je nachdem, was für ein Unternehmen, für einen Altersschnitt hat, dass jeder 6., 7. Morgen geht. Welche Tätigkeit wird mir denn gefallen? Wo kann ich mich denn hinentwickeln? Oder auch, welche Tätigkeiten von uns die jeder von uns hat, sind denn schnöde und die würden wir vielleicht durch KI ersetzen. Welche würden wir denn dann übrig lassen? Dann sind es häufig Tätigkeiten, für die ich die Empathie brauche, die Kundenkenntnis, ein in Kontext setzen der jeweiligen Funktion, was die KI zumindest heute noch nicht kann. Und dann entstehen daraus Berufsbilder, die in erster Linie aus meiner Sicht administrative und stumpfe Tätigkeiten zurücklassen, aber wertschöpfendere übrig lassen. Heißt aber immer, und da ist der Mensch halt auch eigen, ich habe Veränderung. Und niemand mag per se Change. Change ist immer irgendwie ungemütlich, ja. Sich neu einstellen. Und das ist, glaube ich, der Stress, der in der aktuellen Arbeitswelt halt herrscht, dass sich in immer höhere Geschwindigkeit sich die Dinge verändern und ich diese Dauer-Changeability eher herstellen muss. Dieses Face, das wird sich immer irgendwas ändern. Dein Chef kann sich ändern, Organisationen werden fluider, fließen eher zusammen, dass ich damit umgehen können muss.
Würdest du auch sagen, dass das der größte Knackpunkt ist, warum Transformation am häufigsten scheitert, diese Vehemenz, mit der sich Menschen dagegen sträuben, beziehungsweise die Geschwindigkeit, in der sie es einfach nicht schaffen, sich zu verändern?
Also Beharrungskräfte auf der einen Seite, dahinter liegen natürlich nicht nur menschliche Eigenschaften, sondern dahinter liegen Vertragskonstrukte, Betriebsvereinbarungen, Benefitsysteme. Also da liegt ja dann auch immer irgendwas dahinter, was neben der Emotion diese Beharrungskräfte unterstützt und Systeme, die nicht darauf ausgelegt sind, dass man sie jedes halbe Jahr ändert, beispielsweise auch Tarifwerke oder was auch immer, die haben alle ihre Berechtigung, die sind aber halt nicht agil gedacht gewesen, als man die mal entwickelt hat. Und die sind ja häufig auch mit einer längeren Fristigkeit vereinbart. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass dieses, ich komme gerne zur Arbeit und weiß, was mich erwartet. Und zwar nicht nur eine Woche, sondern ein Jahr oder zwei. Und ich weiß gar, mit welchem Chef ich zu tun habe, wem ich mich anvertraue. Das ist was zutiefst Menschliches. Mhm. Und das wird natürlich nicht gerade unterstützt von Unternehmen, deren Transformationswille mit der Änderung des Org-Charts oder mit dem Austausch einer Führungskraft dann endet. Na, das ist so ein bisschen wie mit dem Fußballverein, die in der Krise irgendwie alle Vierteljahre den Trainer rausschmeißen. Das führt ja nicht zwangsläufig dazu, dass sich die Dinge nachhaltig ändern, sondern da gehört ja dann schon mehr dazu. Da gehört dann wirklich dazu, dass ich jeden Stein umdrehe, nämlich Benefitsysteme, Belohnungssysteme, Zusammenarbeitsmodelle. Aber wahrscheinlich auch die Orientierung an einem gemeinsamen Ziel, das nicht ressortspezifisch ist, sondern das, was das ganze Unternehmen gilt und die Ausrichtung der Mannschaft danach.
Das heißt, dass jeder seinen Wirkungskreis kennt und wiederum aber auch adaptieren kann, mein Wirkungskreis, in welcher Form zahlt der darauf ein, dieses große gemeinsame Bild, das wir gezeichnet haben, zu erreichen.
Ja.
Also die Menschen auch in ihre Eigenverantwortung, aber auch Selbstwirksamkeit so zu bringen.
Ja, weil das ist nicht nur ein Recht, sondern das ist am Ende auch eine Pflicht, ein Pflichtteil und ein Teil der Leistungserbringung. Je mehr dieses sehr arbeitsteilige Arbeiten endet, weil transaktionale Tätigkeiten rausfallen, je mehr Kontextwissen, Kundenorientierung und ein Beitrag zum gesamten Zelt, desto mehr ist auch meine Pflicht, mich danach zu orientieren. Und desto mehr wird meine Wirksamkeit auch daran gemessen und weniger am Erledigen transaktionaler Tätigkeiten. Und das ist der Malus und ich glaube so der größte Change, insbesondere in nicht produzierenden Unternehmen.
Mhm. Wenn wir jetzt mal einen Blick auf das Jahr legen, das vor uns liegt, wo siehst du gerade 2026, was glaubst du, was wird dieses Jahr besonders prägen? Worauf bereitet ihr euch vielleicht auch gerade so vor? Was wird das sein? Unter welchem Stern, welchem Motto dieses Jahr irgendwo liegt? Auch unter der Perspektive, dass es natürlich gerade wirtschaftlich herausfordernd ist und Themen, die vor 3 Jahren relevant waren, jetzt gerade an Relevanz verloren haben, weil es bei manchen auch mehr ums Überleben geht oder um dieses bestehen bleiben zu können. Also aus deiner Perspektive 2026.
Also von unserem Acompio-Geschäftsmodell her, muss ich sagen, haben wir ja genau für diese Kunden eine Antwort auf KI, auf Digitalisierung. Und da können wir eigentlich mit dem, was wir im Angebot haben, eine unglaubliche Sicherheit geben, indem wir gerade in mittelständischen Betrieben eine Antwort auf Security, auf KI, auf Digitalisierung haben, sodass die ihre individuelle Weiterentwicklung, dieses Ready for Tomorrow und natürlich auch in Wettbewerbsfähigkeiten im globalen Vergleich mehr denn je anbieten können. Und dass die eine Antwort drauf haben und sich weiterentwickeln können. Und wenn ich jetzt nach innen schaue, ist das die Aufgabe, die wir in unseren Teams haben, sowohl in den IT-Teams, aber natürlich auch in den Vertrieben, das zu vermitteln. Andererseits schafft uns das aber auch die Sicherheit, wie es mit unserem Unternehmen in Anführungszeichen weitergeht. Weil ich glaube, jedes Unternehmen in Deutschland kämpft dieses Jahr mit dem Umgang mit Unsicherheit und manche sogar mit Angst. Wie geht's wirtschaftlich weiter? Wir sind in einer geopolitisch unglaublich schwierigen Situation, die jeden irgendwie belastet. Das heißt, was die Belegschaft am meisten umtreibt, ist aus meiner Sicht Unsicherheit. Und hier Sicherheit und Orientierung zu geben, wenn man sagt, wir haben einen klaren Fahrplan oder wir haben die Antworten, die die Kunden brauchen, wir müssen es im Prinzip nur vermitteln und loslegen. Das ist so die Aufgabe, die wir uns an der Stelle geben, in der tiefsten Überzeugung über ein Angebot. Und wenn ich jetzt an die Individuen denke, was beschäftigt die? Arbeitsplatzsicherheit, Weiterentwicklungsmöglichkeit, natürlich auch die Sicherheit von Gehalt und vielleicht auch Karriere. Da hilft Offenheit und Transparenz für den Dialog. Dahingehend erstmal die Plattform zu bieten, wo diese Ängste geäußert werden können. Und an den Stellen, wo wir jetzt so Family Issues haben, wie ich sie beschrieben habe, ein Angebot zu schaffen einerseits, aber andererseits auch diesen Weg vom Unternehmen zu zeigen, was ist unsere Strategie, wie kommen wir dahin und mit welcher Energie und mit welchem Beitrag von allen kommen wir auch dahin. Don't worry, das ist so die Aufgabe, die ich da für uns sehe.
Ich finde, das ist ein toller Bogen, den wir auch zum Anfang nochmal spannen können, dass du gesagt hast, du bist selber einfach immer mit einer Offenheit an alles rangegangen. Und alle, die jetzt auch zuhören und wo auch so ersichtlich ist, okay, du hast so eine tolle Karriere hingelegt und so viel erfolgreiche Stationen hinter dir und lebst da mit so einer Leidenschaft auch das, was du machst, da vielleicht auch nochmal den Impuls zu geben, zu sagen, am Ende muss man nicht von vornherein genau wissen, A, B, C, das kommt alles genau so, sondern ich glaube, das, was man von dir auch so lernen kann, ist so diese Offenheit zu behalten und sich irgendwie auch in sich sicher zu werden, irgendwie kriege ich das schon gestemmt. Oder ich weiß auch, dass du sagst, du wurdest jahrelang eigentlich unterschätzt, aber das hat dir gar nichts ausgemacht. Du machst dein Ding und dann kommst du da irgendwo an. Also vielleicht an alle, die jetzt so denken, boah, leicht aus ihrer Perspektive, die hat ja so eine tolle Karriere. Was ist dein Fazit und vielleicht auch dein Ratschlag, dein Karrieretipp für die gerade am Hadern sind, wo es für sie hingehen soll, weil sie die konkreten Schritte nicht kennen?
Also ich glaube, man braucht für sich ein klares Zielbild, was man möchte. Und für mich war immer klar, damit bin ich ja ein Stück weit groß geworden, ich möchte was tun, wo ich meine Wirksamkeit spüre, für das Unternehmen, aber für mich selber auch. Und ich möchte mich selber versorgen können. Und zwar gut versorgen. Ich möchte nicht drüber nachdenken, ob ich mir ein paar Schuhe kaufe oder nicht. Was auch während dem Studium. Mein Glaubenssatz. Gleichzeitig war ich auch immer umgeben von Kommilitonen und auch während der Schule, wo ich dachte, boah, krass, die sind so krass, die kommen bestimmt mal irre weit. Und die haben so einen klaren Plan, um festzustellen, zum einen, entweder die sind nicht weitergekommen als ich oder ich bin an denen vorbeigezogen. Weil ich glaube, es kann auch unglaublich hinderlich sein, diesen klaren Plan sich abzufordern und zu sagen, ich muss bis dann und dann das erreicht haben und das erreicht, weil man lässt so viel Gelegenheit liegen, die man vor lauter Plangläubigkeit dann nicht erkennt, die man gar nicht sehen kann. Wenn man denkt, okay, ich muss als nächstes Gruppenleiter werden, dann muss ich Abteilungsleiter werden, dann muss ich Bereichsleiter werden und du lässt so viel liegen, was rechts und links an Möglichkeiten liegt, wenn man sich drauf versteift. Und da bin ich wirklich felsenfest überzeugt, dieses Folgen der Intuition und dieses, bei mir war es immer, do what you love. Und dann kommt der Rest von selber. Wenn du tust, was du gerne tust, tust du es mit ganzer Leidenschaft, dann kommt der Erfolg von selber, weil du das ausstrahlst, weil du es gut machst und dann erreicht dich die Gelegenheit. Das kombiniert mit einer Disziplin und einem klaren Fleiß bringt einen ans Ziel. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Natürlich gibt es die, die einen klaren Plan haben oder einen elterlichen Betrieb übernehmen wollen, dann liegt der Fall völlig anders. Aber sich aus dem Nichts, in Anführungszeichen, ohne diesen Kontext einen Karriereplan hinzulegen und den verfolgen zu wollen und sich dann auch selbst zu frustrieren, wenn man es in dem Jahr nicht erreicht hat, das macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn im Vergleich zu der Leidenschaft, einem Ziel zu folgen und den mit aller Energie hinzugeben.
Und mit dem Wissen und mit dem allem, was du jetzt auch gerade geteilt hast, was würdest du aus heutiger Sicht sagen, was für dich als Verena dann auch Erfolg und ein erfolgreiches Leben bedeutet?
Erfolg bedeutet für mich, wenn sowohl ich als auch das Unternehmen und jetzt in der HR-Funktion die Belegschaft einen Benefit von dem haben, dass ich da bin. Wenn ich Dinge sich entwickeln sehe, wenn ich denen die Sachen besser sind, wenn ich da bin, oder wenn wir ja einfach am Ende einen gemeinsamen Werkstolz haben, weil wir messbar und spürbar erfolgreicher sind, dann bin ich in der Funktion erfolgreich. Ein erfolgreiches Leben. Ich weiß gar nicht, ob ich ein erfolgreiches Leben. Ich lebe gern erfüllt und zufrieden, und dafür gehört für mich halt alles. Dafür gehört für mich diese Rolle als Mama, als Partnerin, aber auch eben als Businessfrau, wenn man es so nennen will, oder als Führungskraft, dass ich die nicht jeden Monat in gleichem Maß so immer sagen kann, okay, ich bin 40% von dem und 40% von dem und 20% von dem, sondern dass ich eben der Situation angemessen den jeweiligen Rollen in meinem Anspruch gerecht werden kann. Und das ist vielleicht das andere, was wichtig ist, dass man nur sich selbst die Messlatte ist. Weil du kannst nicht Geschäftsführerin oder Vorständin sein wie eine Mama, die keine Kinder hat oder die Kinder hat, die 20 sind. Einerseits. Andererseits, du kannst nicht Mama sein wie eine Mama, die nicht arbeitet, ja, oder die weniger arbeitet. Das heißt, die Frusttoleranz, die muss einfach hoch sein. Und die entsteht nur dadurch, indem ich selber sage, hey, wenn ich in mich reinhorche, wie kann ich diesen Rollen bei allem Leistungsanspruch und aller Disziplinen, die ich mir ja jeden Tag auferlege, wie kann ich denen gerecht werden, dass ich auch mit Zufriedenheit spüre? Und deshalb ist für mich viel relevanter, wieso meine Lebenszufriedenheit ist und nicht ein erfolgreiches Leben. Und damit fahre ich natürlich mit unterschiedlichen Phasen, aber unterm Strich am allerbesten.
Mhm. Voll schön. Ich finde deine Energie und diese große Freude und Leidenschaft, die du zu diesen ganzen Themen auch bringst und die man spürt, und ich hoffe, dass es alle Zuhörer auch erhören können und auch spüren können, das ist pure Inspiration. Ich habe für mich persönlich ganz viel mitgenommen, und ich bin einfach sehr, sehr froh, dass du darüber auch so offen sprichst. Das ist nicht selbstverständlich, dass du das so teilst, die Gedanken, die Schritte, die manchmal auch Sorgen oder Herausforderungen. Deshalb vielen, vielen Dank. Ich glaube, dass das für so viele Menschen so wertvoll sein wird und dass das auch in der heutigen Zeit so eine Relevanz hat, dass wir offener darüber sprechen, was uns umtreibt, Dinge, die uns auch alle irgendwie Sorgen machen, oder dass jeder, egal wie erfolgreich oder nicht oder welcher Lebenslauf, am Ende gewisse Prioritäten setzen muss, Abstriche machen muss, Entscheidungen treffen muss und immer überlegen muss, okay, wie ist das jetzt bestmöglich für mich und meine Lebenssituation? Und ich finde, das hast du bestmöglichst auch rübergebracht und gezeigt, und ich bin ganz beseelt, und ich hoffe, allen anderen geht's auch so. Und bedanke mich für deine Zeit. Und ja, vielleicht, wenn du noch was hast, was du jetzt auch so sagst als Quintessenz, möchtest du noch mitgeben, sehr gerne. Genau.
Ja, vielen Dank. Also ich danke dir für die Zeit und fürs Zuhören. Ich glaube, das, was mich antreibt, solche Gespräche wie heute auch zu machen, ist immer so die Überschrift, wenn es nur eine Frau oder ein Papa oder eine Person am Ende gibt, die sich dadurch ermutigt fühlt, den Job anzunehmen, den Wechsel zu machen, den Karriereschritt zu wagen oder eine Familie zu gründen, in dem Vertrauen drauf, dass das dann schon wird, wenn man sich anstrengt, dann hat es Sinn gemacht, dass wir halt gesprochen haben.
Unterschreibe ich genau, das ist so ein großes Ansinnen mit diesem Podcast. Es geht wirklich darum, diese Anstöße zu geben, diese Impulse zu setzen, diese Vielfältigkeit zu zeigen, die unser aller Leben ja auch ausmacht. Und ich glaube, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Deswegen vielen Dank und ja, bis bald.
Ich danke dir.